Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute predigen darf, aus ganz verschiedenen Gründen. Zunächst mal, weil wir heute mit dem Römerbrief beginnen. Ich finde es eine ganz grandiose Sache, was wir jetzt beginnen, diese Serie Tiefgänger Spezial, da sage ich nachher auch noch ein bisschen was dazu, weil der Römerbrief ebenso zentral ist. Der Tom hat es vorhin in der Einleitung schon gesagt, das rechte Hauptstück des Neuen Testaments, sagt Luther. Also ein ganz besonders wichtiger Brief. Und zum Zweiten freue ich mich über dieses Thema, die Kraft des Evangeliums. Ich glaube, ich habe noch nie über etwas Zentraleres gepredigt als heute Morgen, weil das Evangelium ebenso der absolute Kern unseres Glaubens ist. Und das möchte ich gerne heute so ein bisschen entfalten. Also von daher viel Grund zum Freuen heute für mich. Ich möchte gerne beginnen mit so ein paar biografischen Anlässen, mit ein paar biografischen Geschichten. Wie haben Leute den Römerbrief erlebt? Ich beginne mit Augustinus. Augustinus ist ein Kirchenvater gewesen, also einer der wichtigen Leute in den ersten Jahrhunderten nach Jesus. Und er wird oft in einem Atemzug mit Paulus und mit Luther genannt. Also er ist eine ganz große Nummer gewesen. Und er war einer, der ein sehr unmoralisches Leben geführt hat, eigentlich überhaupt nicht religiös oder sowas. Und dann hat er eine besondere Begegnung. In einem Zustand religiöser Unruhe und Ungewissheit, als ihm sein religiöses Elend klar wurde, brach er in Tränen aus. Er setzte sich unter einen Feigenbaum, weinte und sprach zu Gott. Plötzlich hörte er eine Kinderstimme, die immer wieder rief, nimm und lies. Er schlug die Paulusbriefe auf und las. Nach dem Lesen im Römerbrief strömte das Licht der Gewissheit in sein Herz. Also er liest den Römerbrief und das verändert sein Leben komplett. Und dann wurde er eben dieser wichtige und große Kirchenvater. Martin Luther, ist schon mal angeklungen, ich glaube, dazu muss ich jetzt nicht viel sagen. Er als Mönch noch unterwegs, er ringt gerade mit dem Römerbrief. Und er schreibt an einer Stelle, er hasst ihn, den Römerbrief. Und dann hat er aber über den Römerbrief, über die Lektüre des Römerbriefs und das Denken darüber seinen großen Durchbruch, der letztlich zur Reformation geführt hat. Er schreibt, voller Unruhe, in meinem Innern wild und verwirrt klopfte ich rücksichtslos bei Paulus an. Ich dürstete glühend danach zu wissen, was Paulus wollte. Da hatte Gott mit mir Erbarmen. Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte im Römerbrief bedachte. Da fühlte ich mich ganz und gar neu geboren. Und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Da zeigte mir die ganze Schrift ein völlig anderes Gesicht. Durch das Lesen im Römerbrief. Ein letztes Beispiel noch, und es würden sich viele andere einfügen lassen. Karl Barth. Karl Barth wird von manchen der Kirchenvater des 20. Jahrhunderts betrachtet. Er war einer, der ganz stark im Widerstand, bekennende Kirche und so gegen Hitler und so unterwegs war. Er war eigentlich ganz liberale theologische Schule und so weiter. Und dann kommt er vom Studium weg ins Vikariat, soll predigen und merkt, er hat nichts zum Predigen. Und er trifft sich mit einem Freund und bespricht sich mit ihm und der hat die genau gleiche Krise und sie überlegen sich, was machen wir denn jetzt, sollen wir die Philosophen nochmal lesen oder unsere Theologenlehrer oder sonstige Dinge und sie haben eine spektakuläre Idee, in der Bibel zu lesen, speziell im Römerbrief, ja, völlig verrückt, ne? Und dann schreibt er Folgendes, faktisch, praktisch drängt es sich uns dann etwas viel Naheliegenderes auf, nämlich der Versuch, bei einem erneuten Erlernen des theologischen ABC noch einmal und besinnlicher als zuvor mit der Lektüre und Auslegung der Schriften einzusetzen. Nach diesem allgemein gehaltenen Flüsterwort begann ich mich unter einem Apfelbaum dem Römerbrief zuzuwenden. Es war der Text, von dem ich schon im Konfirmandenunterricht gehört hatte, dass es sich um Zentrales handle. Und siehe da, die Schrift begann zu uns zu reden. Und das führt ihn dazu, eine komplett neue theologische Schule anzufangen im letzten Jahrhundert, wo ganz stark das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Also wir merken, der Römerbrief hat bei vielen Menschen einen ganz, ganz starken Einfluss gehabt. Und dieses Evangelium, was sie im Römerbrief so komprimiert und geballt entdeckt haben, das hat die Kraft gehabt, ihr Leben zu verändern. Das ist, was viele Menschen erlebt haben. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, wenn wir jetzt anfangen mit dieser Reihe, dass es bei uns auch so ist. Dass auch bei uns genau das passiert, dass die Schrift anfängt, zu uns zu reden. Dass Gott selber durch sein Wort in unser Leben hineinspricht. Und dass das Evangelium auch diese Kraft entfaltet, wie bei vielen anderen Menschen in der Kirchengeschichte die letzten 2000 Jahre, auch unser Leben nochmal komplett auf den Kopf stellt. Eine kleine Einführung in den Römerbrief. Jetzt wird es ganz modern. Achtung, ein kleines Video. Das Bibelprojekt, da werden wir immer wieder mal jetzt drauf eingehen. Eine kleine Einführung.
Der Brief von Paulus an die Römer. Dieser Brief ist einer der längsten und bedeutendsten Werke des Mannes, der früher als Saulus von Tarsus bekannt war. Er war ein jüdischer Rabbi und gehörte zu einer Gruppe, die Pharisäer genannt wurden. Er beachtete sehr streng und hingegeben die Tora von Mose und die Traditionen Israels und er sah in den Nachfolgern von Jesus eine Bedrohung. Aber dann hatte er eine krasse Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der ihn als Apostel beauftragt. Als einen offiziellen Repräsentanten für nichtjüdische Menschen, die in der Bibel Heiden genannt werden. Seitdem nennt er sich selbst bei seinem römischen Namen Paulus. Er reiste durch das ganze Römische Reich und erzählte Menschen vom auferstandenen König Jesus und gründete mit dessen Nachfolgern neue Gemeinschaften, die Gemeinden. Paulus schrieb immer wieder Briefe an diese Jesusgemeinschaften, um ihren Glauben zu stärken und Fragen zu beantworten. Der Römerbrief ist einer davon. Er wurde ziemlich gegen Ende seines Lebens verfasst. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde in Rom schon etwas länger existierte und dass sie aus jüdischen und nichtjüdischen Nachfolgern von Jesus bestand. Aber dann kam ein Zeitpunkt, wo der römische Kaiser Claudius alle jüdischen Einwohner aus Rom vertrieb. Etwa 5 Jahre später durften die Juden allerdings zurückkommen, auch die Juden, die Jesus nachfolgten. Als sie zurückkamen, merkten sie allerdings, dass die Gemeinde in ihrer Frömmigkeit und dem praktischen Leben sehr nichtjüdisch geworden war. Das führte zu so vielen Spannungen, dass die Gemeinde in Rom gespalten war. Man konnte sich nicht einigen, wie man Jesus nachfolgen sollte. Sie diskutierten, ob nichtjüdische Christen verpflichtet sind, den Sabbat zu feiern, koscher zu essen oder sich beschneiden zu lassen. Paulus schrieb diesen Brief mit mehreren Zielen. Er wollte, dass die gespaltene Gemeinde wieder zur Einheit findet. Schon aus einem ganz praktischen Grund. Paulus hoffte, dass die römische Gemeinde eine Basisstation für seine Mission wird, um noch weiter in den Westen zu ziehen, bis hin nach Spanien. Diese Umstände motivierten Paulus dazu, seine ausführlichste Erklärung des Evangeliums zu schreiben, der guten Botschaft vom Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus. Der Brief ist in 4 Hauptabschnitte aufgeteilt, die allerdings dadurch verbunden sind, dass sie das Evangelium und dessen Bedeutung für das praktische Leben erklären. Paulus sagt, zuerst offenbart das Evangelium Gottes Gerechtigkeit. Und dann schafft es eine neuartige Menschheit, die Gottes Versprechen an Israel erfüllt. Dieses Evangelium wird die Gemeinde wieder vereinen.
So, alles klar, oder? Es ist ein ungeheures Tempo, in dem das da abgeht. Dieses Video werden wir uns die nächsten Wochen 100 Mal noch anschauen. Und dann haben wir es verstanden. Ich finde es grandios, wie es gemacht ist. Der Römerbrief ist komplex und kompliziert auch ein Stück weit. Aber gerade dieses Video gibt gute Zusammenhänge da. Und wir werden es jetzt Stück für Stück die nächsten Wochen durchgehen. Und dann, glaube ich, setzt sich das. Zur Wiederholung und zur Vertiefung sind diese Videos wirklich super. Sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Ein paar Dinge sind mir jetzt für unseren Zusammenhang heute Morgen wichtig. Das Erste, vom Saulus zum Paulus, das ist ja sprichwörtlich geworden bei uns. Wer schreibt diesen Brief? Es ist dieser ehemalige Pharisäer Saulus. Dieser Pharisäer, der vom Alten Testament herkommt, ganz streng die Gebote Gottes halten möchte. Die Pharisäer, die dann extra Regeln nochmal drumherum gebaut haben, dass sie auch ja genau das tun, was die Bibel sagt. Und sie denken, dann werden sie vor Gott bestehen können, wenn sie das tun, was in der Bibel drin steht. Und das ist, was Paulus für sich dann als großen Trugschluss erlebt, wo er merkt, nein, durch dieses Gesetz, durch diese Gebote werde ich nicht vor Gott rechtfertigt. Er hat eine Begegnung mit Jesus selber, als er nach Damaskus zieht, diese berühmte Damaskus-Geschichte. Jesus selber begegnet ihm und das ist sein Durchbruch zum Evangelium. Ihn könnte man auch damit in diese Reihe vom Anfang reinnehmen. Auch er hat so diese Begegnung mit dem Evangelium und das setzt sein Leben auf den Kopf. Und er wird zum größten Missionar überhaupt, gründet zig Gemeinden, diese Missionsreisen, Apostelgeschichte. Ich glaube, kein Mensch jemals in der Kirchengeschichte wurde wirksamer, als er es wurde. Er wurde von dieser Kraft des Evangeliums auch verändert. Aber das ist im Römerbrief ganz stark im Hintergrund. Dieses ehemalige Pharisäer und diese Auseinandersetzung, Altes Testament, was hat da Bestand und wie verstehen wir das jetzt vom Christentum? Das ist ein roter Faden, der sich durch den Römerbrief zieht. Ein zweiter Punkt. Warum schreibt Paulus diesen Brief? In einem kleinen Video kam es jetzt vor, dass er in der Regel die Gemeinden mit Briefen bedenkt, die er selber gegründet hat. Und das waren ja nicht wenige. Also zum Beispiel die Korintherbriefe. Das ist eine Gemeinde, die er selber gegründet hat, und das spürt man diesen Briefen ab. Er geht nämlich auf direkte Probleme der Gemeinde an und er grüßt einzelne Leute, man merkt, er kennt die. Anders beim Römerbrief. Sein Ziel ist es, er möchte gerne nach Spanien als Missionar. Das kommt am Anfang und am Ende des Römerbriefs dann nochmal vor, werden wir nochmal drüber sprechen. Er möchte dort eine weitere Missionstätigkeit starten und deshalb braucht er die Gemeinde in Rom als Unterstützung. Also es ist auch ein bisschen Strategie dahinter. Rom liegt einmal auf dem Wege nach Spanien von sich aus da. Ne? Und Rom ist die Weltstadt der damaligen Zeit, würde wahrscheinlich sowieso mal gern vorbeikommen. Und Hintergedanke war auch, er möchte sie als Unterstützergemeinde gewinnen. Es ist der einzige Brief, den er einer Gemeinde schreibt, die er nicht selber gegründet hat. Und das spürt man. Denn weil die Gemeinde ihn eben nicht kennt, muss er sich und seine Theologie letztlich vorstellen mit diesem Brief. Im Römerbrief ist so das Evangelium, die Theologie eben so komprimiert von Paulus, weil er davon ausgehen muss, dass die Leute noch nicht wissen, was er lehrt. Und letztlich stellt er in einem großen Zusammenhang seine Theologie vor. Und das macht den Römerbrief so geballt und manchmal auch so kompliziert, aber wir dröseln das jetzt alles schön auf, aber eben auch so zentral. Das ist also der Hintergrund dazu. Und dann, das ging jetzt fast unter unser Begriff, den wir heute als Leitthema haben, Evangelium. In dem Video heißt es dann ganz am Schluss, Paulus' ausführlichste Erklärung des Evangeliums, der guten Nachricht, über das Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus. Das ist also dieser Begriff Evangelium. Unser Text heute Morgen ist Römer 1, die Verse 1 bis 17. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, ich gehe hauptsächlich nur auf diesen Begriff Evangelium vor. Ich werde jetzt den Text vorlesen und Evangelium habe ich immer fett markiert. Das macht es hilfreicher, dann kann man es ein bisschen mitverfolgen. Er kommt 4-mal vor. Mal sehen, wer alle 4 findet. Kapitel 1, Vers 1. Paulus, ein Knecht Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seinen Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Heiligen Geist, der da heiligt durch die Auferstehung von den Toten, Jesu Christi, unserem Herrn. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seines Namens willen aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist die Einleitung. Zuerst denke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene, durch das Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass eurer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter den Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weise und Nicht-Weise, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Und jetzt kommt die beiden Hauptverse des Römerbriefs, die Einladung, die Zusammenfassung, wenn man so will, die Verse, wo Luther seinen Durchbruch hatte, werden wir noch in 14 Tagen noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst, aber ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier in Vers 16 haben wir genau diese beiden Begriffe, die als Überschrift für diese Predigt stehen, die Kraft des Evangeliums. Und genau da habe ich sie her. Es ist das Evangelium und die Kraft Gottes, die in diesem Evangelium wirkt. Und die würde ich jetzt gerne entfalten. Was ist das Evangelium? Wir gehen 4 Schritte jetzt durch für diesen Begriff Evangelium nur. Und dann haben wir auch genug, glaube ich. Und es wird immer zentraler. Ich komme von dem weitesten Kreis, der Begriff Evangelium. sowohl im Alten Testament, also in der hebräischen Sprache, als auch im Griechischen, im profanen Griechischen, philosophischen und so weiter, hat es die gleiche Bedeutung. Evangelium bedeutet wörtlich übersetzt gute Nachricht. Deswegen heißen manche Bibelübersetzungen auch gute Nachricht. Und in manchen Übersetzungen steht für Evangelium auch gute Nachricht. Das ist die wörtliche Übersetzung. Und gute Nachricht bedeutet aber nicht nur, heute Mittag gibt es Schnitzel und Pommes, oder das Wetter wird jetzt wieder besser, der Frühling kommt oder sonst irgendetwas, sowas Profanes, sondern Evangelium bedeutet eigentlich immer so eine Heroldsbotschaft. Muss man sich so zurückversetzen, so früher, wenn irgendwie was Zentrales passiert ist, wenn der König seinen Herold losgeschickt hat, um etwas zu verkündigen. Dann war es ein zentrales Thema. Zum Beispiel über den Sieg in einem Krieg. Dann ist der Herold gekommen und hat den Sieg verkündigt. Oder wenn ein Nachfolger für den König geboren wurde, ein Königssohn geboren wurde, dann wurde der Herold losgeschickt mit einem Evangelium, mit einer guten Nachricht. Also das ist so die erste, weiteste Schicht. Das zweite ist, dass wir im Alten Testament schon diese Botschaft haben, die zukünftige Ankündigung eines Evangelisten oder einer zukünftigen guten Nachricht. Ganz zentral bei Jesaja. Wir schauen uns beispielhaft mal eine Stelle an, Jesaja 52, Vers 7. Da heißt es, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten. In der griechischen Übersetzung steht da des Evangelisten, der da Frieden verkündet, Gutes predigt, Heil verkündet, der da sagt von Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Das ist, was Jesaja so in das Leben und in die Situation des Volkes Israel hineinspricht und sagt, und irgendetwas wird passieren. Da kommt, Gott ist mit seiner Geschichte noch nicht zu Ende. Er wird sich nochmal ganz neu offenbaren. Und da kommt etwas komplett Neues, wo nochmal alles auf den Kopf stellen wird. Diese Freudenbotschaft, dieser Freudenbote, der da kommen wird. Also es ist etwas, was wir im Alten Testament so als ein Hoffnungsschimmer schon haben, dieses Evangelium. Und genau darauf bauen auch dann die neuen testamentlichen Schriften auf. Nächster Schritt, das Leben und Wirken Jesu. Ich vermute, wenn wir mal eine Umfrage starten würden hier, mal aus dem Bauch raus, was ist Evangelium, dann würden viele sagen, ja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wie kommt es dazu? Es hängt mit Markus 1 zusammen. Markus 1, der erste Vers, da heißt es, dies ist der Anfang des Evangeliums. Und jetzt haben wir die alttestamentlichen Stellen im Hinterkopf. Da wird dieses Evangelium ja angekündigt. Und jetzt sagt Markus hier mit dem ersten Vers seines Evangeliums, und die meisten Theologen sagen, das Markus-Evangelium ist das erste, dies ist der Anfang des Evangeliums. Also er knüpft an, und jetzt geht es noch weiter, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben, steht im, wo? Prophet Jesaja. Und das haben wir gerade ja gesehen. Also er knüpft genau daran an und sagt, hey, und was wir im Alten Testament schon lange und tief verankert haben, dieser Hoffnungsschimmer, dass Gott nochmal ganz neu handelt, das ist jetzt passiert. Und das ist das Evangelium eben von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie es bereits angekündigt war. Und dann ein paar Verse weiter, dann kommt erstmal Johannes der Täufer und so, und dann geht es um das, wie Jesus anfängt zu predigen. Und da heißt es dann ab Vers 14 auch noch erstes Kapitel Markus Evangelium. Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte, was predigte er? Das Evangelium Gottes. Und sprach, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Oh, das habe ich jetzt vergessen, dick zu machen. Kann man noch ergänzen. Also dreimal hier auch Evangelium, im ersten Kapitel von Markus Evangelium. Jesus predigt genau dieses Evangelium, aufbauend auf das Alte Testament und sagt, und jetzt geht etwas Neues los. Am augenscheinlichsten wird es im Lukas Evangelium bei seiner sogenannten Antrittspredigt in Nazareth, also in seiner Heimatstadt. Da heißt es folgendes. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Muss man dazu wissen, Hintergrund zum Bibelvorlesen sind die gestanden in der Synagoge für die Predigt, sehen wir nachher noch, setzen sie sich dann hin. Also er steht, um vorzulesen. Da wurde ihm das Buch, von wem? Vom Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, und jetzt liest quasi Jesus vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, was? Das Evangelium. den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und das ist, was Jesus ja tut. Die Blinden werden sehen und all diese Dinge. Also das ist so die Bibelstelle, die Jesus vorliest. Das ist einfach nur ein Zitat, er liest vor und dann passiert etwas, das habe ich jetzt ergänzt. Er lässt das Gericht weg. Ihr müsst mal diese Stelle in Jesaja aufschlagen. Da geht es nämlich weiter mit dem Gericht. Er wird richten. Und das liest Jesus nicht mehr vor. Warum? Weil er das Gericht selber trägt. Johannesevangelium, in zwei Stellen heißt es, wer an mich glaubt, der wird nicht in das Gericht kommen. Der ist durch das Gericht hindurch, nämlich in Jesus Christus, in seinem Kreuzestod auf Golgatha. Das sage ich aber nachher noch was dazu. Also diese Stelle lässt er weg, interessanterweise. Und dann geht es weiter, Vers 20. Und als er das Buch zutat, er schlägt dieses Buch wieder zu, beziehungsweise eine Schriftrolle war das wahrscheinlich, gab er es dem Diener und setzte sich. Und hinsitzen heißt, jetzt geht seine Predigt los, seine Auslegung. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und die Nazaräter, die ihn alle kannten, Jesus. Alle schauen auf ihn, was passiert jetzt? Und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Bam. Was passiert dann? Schmeiß ihn raus. Weil sie genau diese Provokation begreifen, die er hier hat. Er beansprucht dieses Evangelium, was von Jesaja angekündigt ist. Das ist, was er jetzt bringt. Und jetzt geht eine heilsgeschichtlich neue Epoche los. Gott handelt jetzt nochmal ganz anders als zuvor. Das ist so dieser innere Ring schon des Evangeliums. Das ist das Leben und Wirken von Jesu. Und deswegen haben wir das auch als Gattungsbegriffe für diese Leben-Jesu-Berichte, für Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, weil wir da genau das lesen. Das ist Evangelium, was Jesus getan hat und wie er gelebt hat. Und jetzt aber nochmal ein ganz, ganz innerster Kern und wirklich das Zentrum des christlichen Glaubens. Kreuz und Auferstehung Jesu. Ich zitiere jetzt aus einem anderen Brief von Paulus, nämlich 1. Korinther 15, da schreibt er das nämlich sehr schön ausführlich, ein bisschen früher. Er schreibt übrigens diesen Brief aus Korinth, aber das nur nebenbei, das im Zusammenhang vom Korintherbrief. An die Korinther schreibt er, die kennt er gut, ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr selig werdet, durch das Evangelium wird man selig, heil, gerettet. Wenn ihr so festhaltet, wie ich es euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Hochspannend. Also er erinnert sie und sagt sie, das Zentrum, was ich euch, liebe Korinther, gepredigt habe, ist das Evangelium. Und das ist, was ich auch bekommen habe. Das Evangelium, diese Botschaft, diese Siegesbotschaft ist so zentral und so wichtig, dass man sie festhalten muss und immer wieder neu predigen muss. Und wenn man daran glaubt und daran festhält, dann hat man eine Verbindung zu Gott. Und er sagt dann, das, was ich auch empfangen habe. Wo hat er es denn empfangen? Ganz spannende Frage, da streiten sich die Theologen. Also die eine Schicht ist sicherlich von Jesus selber, das beansprucht auch, deswegen sagt er auch, ich bin ein Apostel, der mit Jesus selber zu tun hatte. Von Christus selber empfangen, aber wahrscheinlich eben auch von Petrus und Johannes und den anderen Jüngern, die er mal getroffen hat. Im Galaterbrief schreibt er das, wie er die getroffen hat. Und viele gehen davon aus, dass es ganz früh schon die ersten Christen aufgeschrieben und festgehalten haben, was ist das Zentrum unseres Glaubens? Was ist das Wichtigste? Wodurch werden wir gerettet? Was ist der allerengste Mittelpunkt? Und jetzt kommt eine Stelle, die ist vielleicht die älteste im Neuen Testament überhaupt, weil es eben so ein Bekenntnis ist, wahrscheinlich ganz, ganz früh schon in Jerusalem aufgeschrieben. Und da heißt es, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt aber allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Damit meint Paulus sich dann selber. Also der allerinnerste Kern ist Kreuz und Auferstehung Jesu, wo er sagt, und genau das ist, wo Paulus sagt, der absolute Mittelpunkt, dass Jesus am Kreuz für die Sünden und Schuld aller gestorben ist, dass die Sünde besiegt ist und dass er auferstanden ist, dass der Tod besiegt ist Und dann eben genau dieser Punkt, dass eben in seinem Sterben und Auferstehen alle das Heil haben können. Dass alle daran teilhaben können, die an ihn glauben. Das ist der engste Punkt des Evangeliums. Das ist so der innerste Kreis. Und deswegen nebenbei bemerkt, bin ich auch so ein großer Fan von Ostergarten. Das ist jetzt eigentlich nicht mein Thema heute. Aber weil da eben Kreuz und Auferstehung so zentral sind. Und weil da eben genau dieser Evangeliumscharakter, diese gute Nachricht weitersagen, eben so vorkommt. Dass das weitergegeben wird, diese gute Nachricht gefeiert wird. So, jetzt haben wir also diesen Begriff Evangelium geklärt. Er ist also relativ komplex und kompliziert. Ich habe es versucht, jetzt runterzudröseln. In Wahrheit ist es nochmal komplizierter, aber das lassen wir mal außen vor. Und genau dieses Evangelium möchte Paulus jetzt also im Römerbrief diesen Römern weitergeben. Seine zentrale Glaubenslehre. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. In diesem Video vorhin haben wir ganz, ganz kurz nebenbei so diesen Pfeil auf den Römerbrief, Paulus ausführlichste Erklärung des Evangeliums als gute Botschaft über das Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus. Ich finde, das ist sehr gut getroffen. Das Video ist übrigens theologisch insgesamt sehr gut gemacht, finde ich. Und trotzdem sehr knapp gehalten. Also hier haben wir es drin, Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus. Also der innerste Kreis des Evangeliums nach dem Römerbrief. Jetzt nochmal ein Überblick hier. Das ist also, was ganz oben voransteht, Paulus' ausführlichste Erklärung. Und diese ausführliche Erklärung erstreckt sich tatsächlich sehr ausführlich über die ersten 11 Kapitel. Die ersten 11 Kapitel sind eben diese ausführliche Erklärung. Ja, man muss vielleicht ein bisschen eingrenzen, Kapitel 1 bis 8 nochmal mehr, 9 bis 11 ist nochmal ein bisschen eine andere Thematik, aber gehört auch noch dazu. Also 11 Kapitel insgesamt wird dieses Evangelium, was ich jetzt ganz knapp auf eine Formel gebracht habe und was Paulus ja auch im ersten Kapitel in Vers 16 und 17 ganz knapp formuliert, das wird jetzt ganz, ganz ausführlich aufgedröselt. Also wie kommt es denn dazu? Warum ist das Kreuz so wichtig? Warum musste Jesus denn sterben? Was ist das mit der Sünde? Und all diese Dinge, es ist eigentlich eine komplette Glaubenslehre, eine Dogmatik, die hier entfaltet wird. Und deswegen ist es auch kompliziert. Und deswegen ist es manchmal auch ein bisschen schwierig zu verstehen, weil die großen Zusammenhänge im Blick behalten müssen. Es geht eben los mit dieser ersten Stelle, die ich gerade genannt habe. Und dann kann man sagen, all das, was wir in den ersten Kapitel lesen, kann man zusammenfassen, das ist das, was Gott schon lange gemacht hat. Das geht im Römerbrief nicht darum, was wir tun sollen. Das ist so, wie viele Christen ihren Modus immer leben, so was muss ich denn machen als Christ und so weiter. 11 Kapitel lang geht es im Prinzip nur darum, was Gott gemacht hat für uns. Und in zweiter Linie sogar in Abgrenzung immer wieder so, dass wir eben nichts machen müssen. Und dann erst am Ende kommt er auf diese Pointe, Kapitel Römer 10, Vers 9. Das ist mir jetzt fast der wichtigste Punkt heute Morgen. Ich hoffe, dass ich den jetzt rüberbringen kann. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so bist du gerettet. Und jetzt wird es praktisch. Und ganz wichtig dabei ist, dass es eben jetzt nicht nur eine theoretische Sache ist. Das kann ganz leicht passieren beim Römerbrief, weil er eben auch theologisch so anspruchsvoll ist, dass man sich mit so theoretischen Dingen irgendwie abspeist. Dass man sich so in Gedankenkonstrukten verliert und all diese Dinge. Aber am Ende dieses großen Wurfes kommt auf diese Pointe und sagt, hey, und das ist etwas, was in deinem Herzen geglaubt werden muss. Nicht nur mit deinem Kopf. Und das ist der große Durchbruch, den, glaube ich, diese Leute am Anfang, die ich zitiert habe, eben hatten. Augustinus, das sind alles gebildete Leute, die kannten alle den Römerbrief. Augustinus, der dann liest und plötzlich sagt es vom Kopf ins Herz. Und Luther, der lange, lange Zeit mit dem Römerbrief ringt, der ihn hasst und eigentlich alles weiß und plötzlich sagt es vom Kopf ins Herz. Und es verändert alles. Und bei Karl Barth, der anfängt wieder ganz neu einfach mal nur Bibel zu lesen und plötzlich redet die Schrift zu ihm. Dann entfaltet die Kraft des Evangeliums dann entfaltet sich die Kraft dieses Evangeliums, dass es vom Kopf ins Herz rutscht. Und auch das ist mein Wunsch und mein Gebet für uns jetzt. Dass es jetzt kein theologisches Schaulaufen in den nächsten Wochen wird, sondern dass das Herz ergriffen wird. Und dass wir als ganze Menschen eben dieses Evangelium ergreifen. Und dann erst ganz am Ende, Kapitel 12, fängt er dann an mit dem praktischen Teil. Da heißt es dann, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist sozusagen das, was ich tun möchte, das habe ich jetzt gar nicht hier angestrichen. Also der letzte Teil, 12 bis 16, diese Kapitel, das ist so Lebenspraxis der Christen. Da geht es darum, ja, was der Gottesdienst ist und wie man sich einbringen soll und all solche, diese praktischen Fragen, die in den anderen Briefen eine ganz große Rolle spielen, die kommen erst ganz am Ende. Das ist, was ich jetzt für Gott tun möchte. Und das ist auch nochmal ein ganz entscheidender, großer Unterschied, habe ich jetzt extra nochmal oben links eingeblendet. Hier im Hinterkopf müssen wir jetzt wissen, das sagt der Pharisäer, der ehemalige Pharisäer Saulus, der eigentlich sein ganzes Leben damit verbracht hat, Gebote zu tun, wo das ganz Zentrale seines Glaubens war, das, was er tut. Ich muss tun, damit ich vor Gott bestehen kann. Das war seine Grundüberzeugung. Und das ist alles auf den Kopf gestellt. Als er Jesus begegnet, ist das alles nicht mehr das Zentrale. Er hat begriffen, das Zentrale in meinem Glauben ist das, was Gott getan hat. Und der zweite Schritt ist erst das, was ich tue. Und dann auch dann ist es nicht Gesetz oder Gebot, sondern es ist etwas, was ich tun möchte. Und wo Paulus sagt, ja, und ich möchte jetzt Gott gefallen. Ich möchte tun, was er von mir möchte. Das ist für mich kein Zwang mehr, das ist für mich kein Druck mehr, sondern aus dem allem, was ich begriffen habe, was Gott schon lange für mich getan hat. Das ist die Kraft des Evangeliums bei mir, das ich tun möchte. Und das hat ihn angetrieben und hat unglaublich viel geschafft und geleistet und so weiter. Und er fasste zusammen und Schiffbruch gelitten und war im Gefängnis und all diese Dinge. Ist ihm alles egal. Das ist die Kraft des Evangeliums in seinem Leben gewesen. Ganz kurz nochmal dazu zurück. Wir werden genau diese zwei Teile jetzt auch in den nächsten Wochen anschauen. Es gibt diese Flyer, wir haben nicht mehr viele, habe ich gehört. Hoppla. Und wir werden immer sonntags diesen zweiten Teil, Kapitel 12 bis 16, hier drüben haben. Also es wird ein bisschen praktischer jetzt die nächsten Wochen für die, die das jetzt zu kompliziert finden. Es wird wieder einfacher. Bei den Gottesdiensten, da geht es um die Lebenspraxis von uns Christen und so weiter. Und in den Tiefgängerabenden mittwochs werden wir diese Kapitel 1 bis 11 aufdröseln. Also das ist so etwas, wo wir dann vertiefen werden und wo wir auch Erklärungen dazu abliefern werden, damit ihr da beim Lesen auch nicht alleine gelassen seid. Was haben wir sonst noch vor? Wie sieht die Kraft des Evangeliums praktisch in meinem Leben aus? Jetzt muss ich nochmal einen Gedankengang entfalten, aber ich komme langsam zum Ende. Also was heißt das jetzt für mein Leben? Das ist vielleicht, was der eine oder andere jetzt noch nicht so richtig greifen kann. Ich habe jetzt die letzten Tage ganz viel bei Timothy Keller gelesen. Timothy Keller ist bei den Gemeindegründern, bei dieser Szene so der Guru. Also jetzt nicht im religiösen Sinne, aber so ein ganz hoch angesehener Mensch. Also so Leute wie Dirk Fahr, die sind große Fans von ihm. Weil er in Manhattan, in New York, eine riesige Gemeinde aufgebaut hat. Und er schreibt, hat einen riesen Werk geschrieben über Gemeindegründung, 500 Seiten oder sowas oder noch mehr. Und er schreibt die ersten 100 Seiten, was denkt, um was geht es? Evangelium. 100 geschlagene 100 Seiten, über 100 Seiten schreibt er nur über Evangelium. Und er sagt, und genau das ist die Wurzel von jeder Gemeinde. Es geht nicht darum, um Strukturen und Gruppen und Kreise und all diese Dinge, ist alles wichtig, das schreibt er dann auch viel dazu, aber er sagt, die absolute Basis und von der alles kommen muss, ist das Evangelium. Wenn diese Kraft fehlt, dann kannst du mit jeder Struktur, mit allen möglichen Dingen und allen, da kannst du nichts erreichen. Also er kommt von diesem Evangelium ganz stark. Und dann unterscheidet er und sagt, Religion und Evangelium, das ist was Unterschiedliches. Religion ist das, was man tut. Das, was Paulus selber auch lange eben nur getan hat. Bibel, Gebote und Gesetze befolgen. Und dann schreibt er aber, wenn die Leute durchdringen zum Evangelium, dann ist es diese Kraft Gottes, die sich entfaltet. Und dann verändert sich eben alles, wie bei Luther und wie bei Barth und so weiter. Und er macht es ein paar Dingen, ein paar Themen fest und dröselt es auf. Wie kann ich vor Gott bestehen? Religiös würde bedeuten, und er sagt, bei vielen Gemeindeleuten und bei vielen Gemeinden ist es heute noch so, dass sie eigentlich wie eine Religion ticken und das Evangelium eigentlich in Wahrheit noch nicht so ergriffen haben. Also was heißt es, vor Gott bestehen? Aufgrund meiner Taten werde ich vor Gott gerecht gesprochen. Das ist, was Paulus dachte. Vom Evangelium aber müsste man sagen, Gott hat mich gerecht gesprochen, deshalb tue ich Gutes. Oder Gehorsam, ich gehorche Gott, damit er mich annimmt. Vom Evangelium her sagen wir, Gott hat mich angenommen, deshalb gehorche ich. Das ist umgedreht, wie im Römerbrief. Zuerst kommt, was Gott getan hat. Oder beim Gebet, ich bete, damit Gott mir Gutes tut. Vom Evangelium her würde man sagen, ich bete, weil Gott mir Gutes tut. Identität, ich bin, was ich tue, wäre alttestamentlich oder religiös gedacht. Das Evangelium sagt, ich bin, weil er getan hat. Das ist meine neue Existenz. Ein neuer Mensch, schreibt Paulus an anderer Stelle. Besitz. Von meinem Besitz gebe ich was Gott ab, Spenden. Umgekehrt evangeliummäßig würde ich sagen, weil Gott mir alles gegeben hat, besitze ich überhaupt was. das Leben. Ich versuche, das Beste aus meinem Leben zu machen. Das ist, wie viele Menschen um uns herum leben. Umgekehrt vom Evangelium, Gott ist das Beste für mein Leben. Und für die Gemeinde, damit schließe ich dann auch, unser Gemeindeleben fördert das Evangelium. So denken viele Gemeinden, ne? Weil wir so viel tun und so, fördern wir Gottes Ding. Vom Evangelium gedacht ist es umgekehrt, das Evangelium fördert unser Gemeindeleben. Weil das Evangelium die Grundlage von allem ist und hoffentlich alles durchzieht, deswegen funktioniert Gemeinde auch. Könnte man vielen anderen Dingen auch noch dröseln, ich wollte es jetzt nur augenscheinlich machen ein bisschen so. Also das ist dieser große Durchbruch, den glaube ich eben diese Augustinus und Luther und Barth und so weiter hatten und eben auch Paulus, dass sie von diesem Tun-Gedanken weggekommen sind, sondern sich fokussiert haben auf das, was Gott getan hat. Und das hat die Kraft in ihrem Leben entfaltet, dass sie auch tun wollten. Jetzt komme ich wirklich zum Ende. Was machen wir die nächsten Wochen? Wir haben das ein bisschen aufgedröselt. Wir haben, habe ich schon gesagt hier, also Predigtreihe jetzt, Römer 12 bis 16. Mittwochs dann diese theologischen Unterbau von Kapitel 1 bis 11. Das kombinieren wir die nächsten Wochen. Steht alles hier drin, auch auf der Homepage. Aber es ist noch mehr. Wir wollen, also genau hier habe ich es, die Tiefgängerabende sind mittwochs, dieser erste große Block, Predigtreihe sonntags. Und dann haben wir aber eben auch noch einen begleitenden Bibelleseplan. Den gibt es ausgedruckt am Mittwoch, wenn ihr da kommt. Da gibt es einen Bibelleseplan für die nächste Woche, wo wir versuchen, als Gemeinde alle, die mitmachen, eben den Römerbrief auch zu Hause Stück für uns durchzulesen. Und ganz modern, wie wir sind, versuchen wir das Ganze auch multimedia-mäßig noch mal ein bisschen zu unterstützen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen innovativ für uns. YouVersion, das ist so eine Bibel-App-Programm, die Jüngeren kennen das wahrscheinlich. Kann man auch auf dem Computer machen. Und da haben wir jetzt auf dieser App einen Bibelleseplan drin. Für unsere Gemeinde erstellt, hat Josia sich extra durchgekämpft. Also es gibt diesen Bibelleseplan jetzt auch für YouVersion. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr einfach eingeben LGV oder Rämpchen oder sowas. Wir haben auf der Homepage auch eine Erklärung, wie das funktioniert. Also das findet man. Also wie gesagt, für Handy oder für Computer. Und dann kann man jeden Tag das schön nachlesen, diese Texte. Da gibt es diesen Bibelleseplan und es gibt auch eine Chatfunktion. Momentan sind da Aline und ich drin. Da ist noch Potenzial. Also wir können uns dann auch tatsächlich austauschen über diese Bibeltexte und so weiter, da im Gespräch unter der Woche bleiben. Also hier auf dieser Homepage bei uns, LGV Remchingen, unter dem Button Netzwerk Gemeinde und dann Tiefgänger könnt ihr euch durchklicken, da findet ihr eine Anleitung, wie das funktioniert. Dann gibt es, da weise ich wirklich auch gerne drauf hin, auf diese Videos, da habe ich ein Stück davon gezeigt vorhin, das Bibelprojekt-Videos, kann man sich gerne anschauen im Internet, sie sind kostenlos verfügbar. Die geben immer wieder mal einen guten Überblick. Wenn ihr so ein bisschen euch verloren habt im Römerbrief, dann die mal anschauen zwischendurch, dann gibt es einen großen Zusammenhang. Das Ganze gibt es auch noch als Poster. Da habe ich mal eins dabei hier. Schön aufgedröselt hier, auch wirklich groß, dass man es lesen kann. Da habe ich 200 Stück dabei. Die gibt es nachher bei der Willkommenstheke hinten. Könnt ihr gerne bei mir abholen, übers Bett hängen oder sonst irgendwo hin, um den Überblick dann auch mal wieder zu haben. Also wir haben ja wirklich versucht, ein bisschen ein paar Dinge zusammenfließen zu lassen, um dieses ganze Römerbrief-Ding zu pushen. Ich schließe jetzt nochmal mit einem Zitat von Luther. Und wer dann noch nicht motiviert ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Dieser Brief ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welches wohl würdig und wert ist, dass ihn ein Christenmensch nicht allein Wort für Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, so wie wir jetzt, als mit einem täglichen Brot für die Seele. Denn er kann niemals zu viel gelesen oder betrachtet werden. Und je mehr er behandelt wird, je köstlicher wird er und umso besser schmeckt er. Amen.
Uns beten.
Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Evangelium. Es ist teuer, es ist kostbar. Und du möchtest uns auch in dieser Zeit, im Jahr 2020, uns wieder ganz hinein und tief hineinführen in die Wahrheit und in den Segen deines Evangeliums und uns diese Kraft als Christen verleihen, die von dir kommt. Und so bitte ich dich, dass du diesen heutigen Morgen und auch die kommenden Wochen dazu gebrauchst, dass wir uns ganz einlassen können auf dich und dein Wort, auf das, was du für uns getan hast, auf Kreuz und Auferstehung zu blicken, auf dich, Herr, und unser Leben nach dir hin auszurichten, dem auferstandenen Herrn, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich bitte dich, schenkst, dass dein Wort in unser Herz rutscht und in unsere Hände. Amen.